Credo, der Glaube der Kirche.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Radio Horeb und Radio Maria in Österreich und Südtirol. Martin Löschberger begrüßt Sie am Mikrofon. Ich werde Sie durch die Sendung begleiten. Ich sitze hier in der Oststeiermark, nahe an der Grenze zum Burgenland und sogar nach Ungarn hinüber, sieht man von unserem Kirchturm aus. Und ich begrüße jetzt in der Nähe von München unseren Gastreferenten für das heutige Thema Unterscheidung der Geister, weg von mir, Satan. Und zwar begrüße ich Dr. Hans-Martin Lochner. Grüß Gott, guten Abend.
Ja, grüß Gott und auch Ihnen einen herzlichen Gruß.
Das Thema ist ja heute ein Schlusspunkt einer kleinen Reihe. Sie haben im vergangenen Monat auch eine Reihe von Sendungen zu den Geistesgaben gebracht. Es ging um die Gabe der Prophetie, um die Gabe der Weisheit, um die Gabe der Heilung, um die Sprachengabe. Und heute geht es eben um die Unterscheidung der Geister. Aber bevor wir ganz konkret auf das Thema nun eingehen, möchte ich doch noch allen Hörerinnen und Hörern, die Sie heute, Dr. Hans-Martin Lochner, heute zum ersten Mal hören, ganz kurz aus Ihrer Biografie etwas erzählen, Sie kurz vorstellen. Dr. Hans-Martin Lochner ist 1926 in Neustadt bei Coburg geboren und er hat einen ganz bemerkenswerten Weg durchlaufen, einen Weg zum katholischen Glauben, da er ja in einer protestantischen Umgebung aufgewachsen ist. Und trotzdem hat ihn dann die Offenheit und die Neugierde doch dorthin geführt, dass er dann 1949 zur katholischen Kirche gefunden hat. Und Dr. Hans-Martin Lochner beschreibt das selbst so: Es war für ihn damals eher eine Konversion vom Unglauben zum Glauben als lediglich ein Konfessionswechsel. Er hat dann 1951 beendet sein Studium. Er hat Zeitungswissenschaft studiert, Volkswirtschaft und Geschichte. Und er hat geheiratet und aus dieser Ehe entstammen 6 Kinder. Auch 13 Enkelkinder darf er nun betreuen. Und Dr. Hans-Martin Lochner wurde dann 12 Jahre nach seiner Studienbeendigung wurde er von Kardinal Töpfner nach München berufen, um dort die katholische Erwachsenenbildung aufzubauen. Und dann kam ein tragischer Einschnitt in seinem Leben, nämlich 1982 verstarb überraschend schnell nach einer schweren Krankheit seine Frau. Und danach hatte sich Dr. Hans-Martin Lochner zum Ziel gesetzt, er möchte Priester werden. Und 1987 war es dann soweit, das war seine Priesterweihe. Und er hat dann gewirkt in der Pfarrei Agatha Ried, das ist in der Nähe des Schliersees. Und seit 1992 ist er im Ruhestand und widmet sich seither dem Aufbau der charismatischen Erneuerung in München und Umgebung. Wie geht es Ihnen dabei? Was sind Sie da noch ganz aktiv in einem Führungskreis dabei? Wie machen Sie das dort, diese Betreuung der charismatischen Erneuerungsgruppierungen?
Ja, direkt in einem Führungskreis bin ich im Moment nicht mehr. Ich gehe ja schon auf den 79. Geburtstag zu. Aber wir haben hier in München etwas Neues gegründet, Initiative Neue Evangelisation, wo wir uns darum bemühen, möglichst viele Menschen neu mit dem Glauben in Kontakt zu bringen. mit den indischen Priestern Exerzitien zu halten, Einkehrtage, Seminare. Und dann bin ich hatte ja Zeitungswissenschaft studiert, jetzt in Radio Horeb und auch im katholischen Fernsehen, also sehr aktiv und ja auch in Medien präsent. Also ich habe alle Hände voll zu tun.
Nun zum Thema. Einen Punkt, den Sie auch heute herausgreifen werden, ist ja die dringende Notwendigkeit in der heutigen Zeit, die Unterscheidung wirklich wahrzunehmen. Und weil es eine Reihe von Irrlehren gibt, eine Unzahl von Irrlehren um uns herum, ist nicht eines der Grundübel auch das, dass auch innerhalb der katholischen Kirche in vielen gläubigen Kreisen die Existenz Satans geleugnet wird? Ist das nicht der Beginn der fröhlichen Urstände, könnte man fast sagen, dieser massenhaften Irrlehren, denen die Leute nachlaufen?
Ja, dazu muss ich von mir selber sagen, dass also diese Frage nach den Mächten der Finsternis bei mir in früheren Jahren auch nicht so besonders mich berührt hat. Das habe ich so stehen lassen, ohne mich sehr drum zu kümmern. Erst wie der Heilige Geist so gewaltsam in mein Leben damals eingebrochen ist, 1972, zur gleichen Stunde habe ich erlebt, tatsächlich, es gibt diese Mächte und es gibt die Befreiung von ihnen. Und ich möchte sagen, da sind mir einfach die Augen aufgegangen für diese Übernatur, die wir heute weithin vergessen haben. Wir meinen ja nur, es gibt nur diese Welt und um die müssen wir uns kümmern und hier leben wir und hier sterben wir. Aber von dieser anderen geistigen Welt, um die es da heute auch im Thema geht, davon wissen die meisten nichts mehr. Und Satan und die bösen Geister sind eine Wirklichkeit. Und die haben uns heute schon auch in unserer Kirche dermaßen am Schlawittel und schütteln uns durch, dass uns Hören und Sehen vergeht. Und trotzdem sagen wir dann noch, nein, die gibt's ja alle gar nicht. Und gegen die müssen wir ja gar nicht angehen. Das ist ja überflüssig.
Mhm. Gut, dann bereiten wir uns vor. Wir haben heute Gelegenheit, ein bisschen systematisch auch in dieses Thema einzusteigen, was es hier alles für Themenbereiche im Einzelnen noch gibt. Und Dr. Hans-Martin Lochner wird uns heute eben durch dieses Thema begleiten. Bitte.
Ja, eine kleine Vorbemerkung. Dieses Thema heißt ja Unterscheidung der Geistherr. Offensichtlich haben die Leute, die das so formuliert haben, das stammt ja selber von Paulus, diese Formulierung, den Eindruck gehabt, wir haben es also in diesem ganzen Bereich wirklich mit Geistwesen zu tun. Dieser Ausdruck kommt übrigens nochmal in der Heiligen Schrift vor, wo es heißt, die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Es sieht also von der Schrift her so aus, dass die Geistesgaben nichts Sächliches sind, sondern dass sie durch Geistwesen vermittelt werden. Und auch ein Wort von Jesu deutet darauf hin, als er den Nathanael erkannt hat, obwohl er ihn zum ersten Mal gesehen hat, dass er ihn eben sagte, er hat ihn ja vorher schon gesehen, da sagte er, werdet größere Dinge sehen als nur das, dass ich sowas weiß. Ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes über den Menschensohn auf- und niedersteigen sehen. Also diese Geistwesen, die in der positiven Form, die Engelwesen, die spielen also in diesem ganzen Bereich auch eine wesentliche Rolle. Und als ihre Gegner natürlich auch die Engel und die Mächte der Finsternis. Um ins Thema einzusteigen, da gibt es eine interessante Bibelstelle bei Matthäus im 16. Kapitel, wo Jesus bei Caesarea Philippi die Jünger fragt, für wen halten die Menschen den Menschensohn? Wir hören ja diese Frage praktisch jedes Jahr in einem Sonntagsevangelium. Und dann kommen die Antworten, ja, für einen Propheten, und da wird dies oder jener Name genannt. Und dann fragt Jesus, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Und da antwortet Petrus, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt, selig bist du, Simon, Sohn des Jona. Denn nicht Fleisch und Blut haben dir das geoffenbart, sondern mein Vater. Jesus erkennt also in dieser Antwort, dass hier der Petrus etwas sagt, was er nicht aus sich selber hat, aus seiner menschlichen Natur, sondern dass Gott es ihm eingegeben hat, dass hier also ein Geist durch ihn gesprochen hat, der nicht sein eigener Geist ist. Und kurze Zeit später wird dann berichtet, dass Jesus sein Leiden ankündigt, dass er gekreuzigt wird, dass er sterben muss und so weiter. Und der Petrus ist ganz entsetzt und sagt, nein, Herr, niemals darf dir das geschehen. Und Jesus sagt zu ihm, weg von mir, Satan. Jesus erkennt, jetzt spricht also nicht mehr der Geist Gottes aus dem Petrus, sondern jetzt spricht ein anderer Geist, menschliches Denken. Er sagt nämlich, Jesus sagt zu ihm, du denkst nicht die Gedanken Gottes, sondern die der Menschen. Du denkst nach Menschenart und genau das empfindet Jesus als Gift, als eine Versuchung, die vom Satan auf ihn zukommt. Also auch hier sehen wir, wie Jesus diese Gabe der Unterscheidung hat, wie er das deutlich spürt, aus welchem Geist heraus der Petrus spricht. Und es ist auch deswegen ein interessantes Beispiel, weil man sieht, wie schnell sich dieser Wechsel vollziehen kann. Eben spricht er noch von oben, unter der Eingebung von oben, und kurze Zeit später spricht er wieder ganz aus dem eigenen oder gar unter dem Einfluss von unten. Und das muss man sich auch merken. Das gilt auch eigentlich für alle Geistesgaben. Geistesgaben sind nicht ein fester Besitz, wo ich sagen kann, ja, die und die Gabe, die habe ich, über die verfüge ich, und wenn ich sie brauche, dann hole ich sie raus und dann hilft sie mir. Sondern im Grunde sind Geistesgaben immer etwas, was für den Moment verliehen wird, was nicht Besitz ist, sondern eben Geschenk, Gabe von Gott ist, der sie dem gibt, der sie jetzt gerade im Moment braucht. Und dass Petrus bei ihm so ein schneller Wechsel stattfindet, das zeigt eben auch, der Petrus ist noch ganz am Anfang seines geistlichen Weges. Die Gabe der Unterscheidung, wie überhaupt auch die anderen Gaben, hängen ja vom geistlichen Reifezustand eines Menschen ab. Je mehr jemand mit dem Herrn in Verbindung ist und von seinem Geist erfüllt ist, desto deutlicher kommen diese Gaben dann zum Vorschein. Um es zusammenzufassen, bei der Unterscheidung der Geister geht es darum, welcher Geist spricht aus einem Menschen? Ist das der Geist Gottes? Ist es ein menschlicher Geist, der aus ihm selber kommt, so sein normales Denken sozusagen? Oder ist es vielleicht sogar der Geist des Widersachers, ein Geist von unten, der durch ihn spricht, durch den Menschen spricht? Alle drei Dinge gibt es und es ist notwendig, sie zu unterscheiden. Und deswegen schreibt der heilige Johannes im ersten Johannesbrief, der übrigens sehr lesenswert ist. Ich kann es immer nur empfehlen, sich diesen Brief mal vorzunehmen und ganz zu lesen. Der ist ein bisschen weiter hinten, also kommt nach den Paulusbriefen und nach den Petrusbrief. Johannes schreibt, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Eben nicht alle Geister sind aus Gott. Und deswegen, für die Kirche ist es sehr wichtig, aus die Geister zu hören, die aus Gott sind und nicht auf irgendwelche Geister. Und diese Gabe der Unterscheidung, die findet sich also im Neuen Testament an verschiedenen Stellen. Etwa wie Jesus mit den Jüngern durch Samaria zieht und ein Nachtquartier sucht und er wird nicht aufgenommen in der Stadt. Und dann sagen die Jünger, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel auf diese Städte fällt? Und Jesus sagt, ihr wisst nicht, was für ein Geist aus euch spricht. Es ist nicht der Geist Gottes, der da aus ihnen spricht. Oder in der Apostelgeschichte, da gibt es eine ganze Reihe solcher Zeugnisse, wie überhaupt die Apostelgeschichte ja voll ist von den Geistesgaben. Wir haben ja auch in den anderen Sendungen schon darauf hingewiesen. Deswegen also soll die ersten 20 Kapitel der Apostelgeschichte, sollte jeder, der sich für dieses Thema interessiert, wirklich gründlich lesen. Und vielleicht auch, ich sage auch immer, anstreichen, zum Beispiel, wo Heiliger Geist vorkommt, eine rote Farbe nehmen und so weiter, ein bisschen abstufen, dann findet man sich schnell zurecht. Wird man übrigens staunen, wie oft man, wenn man Rot nimmt, wie oft man da Rot braucht in der Apostelgeschichte. Da kommt also im 13. Kapitel, kommt Paulus zum Zauberer Elimas. Und vom Heiligen Geist erfüllt erkennt er, dass das ein Sohn des Teufels ist. Der stellt sich nämlich auch der Verkündigung des Paulus in den Weg, will die Menschen abspenstig machen. Und Paulus sagt zu ihm: Du Sohn des Teufels, hörst du nicht auf, die Wege des Herrn zu durchkreuzen? Oder später in der Apostelgeschichte, oder vorher, schon in dem 8. Kapitel, 20. Vers, kommt Petrus zu diesem Simon, dem Zauberer. Und dieser Simon, der also sich etwas einbildet auf seine Zauberkraft und die Leute verführt zur Zauberei, genau wie es ja heute auch wieder gibt, nebenbei bemerkt, der ist beeindruckt. Er wird gläubig, er lässt sich sogar taufen. Und wie er dann sieht, wenn die Apostel beten und Hand auflegen zu den neugläubig gewordenen, wie da der Heilige Geist auf sie herabkommt und sie Geistesgaben sichtbar werden, da sagt er, er möchte den Aposteln Geld geben, damit er auch diese Gabe von ihnen bekommen kann. Also gewissermaßen, er will diese Gabe kaufen. Und da erkennt natürlich Petrus ganz deutlich, was da für ein Geist dahinter steht. Und Petrus sagt zu ihm: Dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Bekehre dich von deiner Bosheit zum Herrn. Eine der interessantesten Stellen in dieser Hinsicht ist in der Apostelgeschichte im 16. Kapitel, etwa bei Vers 17, wo Paulus mit einer Magd in Berührung kommt, die einen Wahrsagergeist hat. Es ist da in Philippi gewesen, in dieser römischen Kolonie. Und diese Magd, die schreit mehrere Tage lang, geht sie den Jüngern nach und schreit hinter ihnen immer her: Diese Menschen sind Diener des höchsten Gottes, sie verkünden euch den Weg des Heils. Wie gesagt, die Botschaft wäre sachlich gesehen richtig, das stimmte ja, das waren sie ja. Aber Paulus, Kraft der Unterscheidung der Geister, spürt er, das ist nicht der Geist Gottes, der aus dieser Magd spricht, sondern das ist ein falscher Geist, ein Wahrsagergeist. Und dann wendet er sich um nach einigen Tagen, nachdem das immer wieder passiert ist, und spricht laut und deutlich, spricht er diesen Geist an und sagt: Ich befehle dir im Namen Christi, von ihr auszufahren. Und sofort passiert das. Und da ergeben sich, das kann man dann nachlesen im 16. Kapitel, allerlei Turbulenzen und Schwierigkeiten für den Paulus. Er wird nämlich gewissermaßen wegen Geschäftsschädigung angeklagt, weil diese Magd mit ihrem Wahrsagergeist ihren Herrschaften ein gutes Einkommen verschafft hat. Und auf einmal ist dieser Geist weg und jetzt kann sie nicht mehr wahrsagen. Und jetzt verlieren also ihre Herrschaft diese Einkünfte. Und Paulus muss das ganz schön büßen, Sie können das nachlesen. Ganz allgemein kann man gerade zu dieser Stelle sagen, nicht jeder, der vom wahren Gott spricht, dient ihm auch wirklich. Man kann, es gilt also jetzt nicht nur für Unterscheidung der Geister in diesem einen Punkt, sondern insgesamt, bei all diesen Geistesgaben kann man getäuscht werden, dass Leute, etwa auch bei der Heilungsgabe und so tun, als ob das doch einen religiösen Anstrich hätte und als ob sie doch mit Gott in Verbindung wären, dass sie von den heiligen drei Namen sprechen und ähnliche Dinge. Und dass man verführt wird zu meinen, ach, das muss ja doch was Gutes sein und was Richtiges, das hat doch einen religiösen Anstrich. Aber wie gesagt, das stimmt nicht. Das geht ja so weit, dass Paulus sogar sagt, der Satan kann sich in einen Engel Gottes verkleiden, in einen Engel des Lichts verkleiden und die Menschen irre führen. Dass also nicht jeder, der vom wahren Gott spricht, ihm auch dient, sieht man am allerbesten bei Hitler. Ich habe ja Hitler noch erlebt und seine Reden gehört. Wie oft hat er vom Gott gesprochen, vom Allmächtigen, von der Vorsehung, die ihn beschützt und die ihm Aufträge gibt und so weiter. Er hat so ein religiöses Vokabular immer wieder verwendet, nicht nur einmal. Und trotzdem ist er ganz deutlich, dass ein ganz anderer Geist in ihm war. Und auf der anderen Seite, gerade auch bei Hitler zeigt sich, wer damals schon die Gabe der Geistunterscheidung hatte, der hat gespürt, dieser Geist, der aus Hitler spricht, der ist nicht aus Gott. Zum Beispiel dieser Messner Jägerstädter aus Österreich, der ja sich hat hinrichten lassen, weil er nicht bereit war, Hitler den Treueid zu schwören. Er hat schon lange, bevor er Soldat wurde, hat er schon gespürt, dass hier ein Ungeist am Werk ist. Ja, auch das Verbrecherische in Hitler. Oder bei Rupert Mayer, Pater Rupert Mayer, dem Seligen aus München, sehen wir das übrigens auch. Er hat schon ganz früh, soweit ich weiß, 1923 bei Versammlungen, wo der Hitler geredet hat, dem Hitler auf offener Bühne widersprochen. Wie gesagt, es gibt Menschen, die haben diese Gabe und es gibt Menschen, die haben diese Gabe nicht. Bei den Pharisäern, den Gegnern Jesu zum Beispiel, sehen wir, dass da die, mit denen er damals in Berührung kommen, diese Gabe nicht hatten. Da heißt es beispielsweise in Lukas 11, 15, dass sie ihm vorwerfen, er würde die Dämonen durch den Obersten der Dämonen austreiben. Den Chef der Dämonen durch Beelzebul würde er die Dämonen austreiben. Sie erkennen also gar nicht, dass hier Gott am Werk ist, sondern bilden sich ein, das wäre ein Werk der Finsternis. Und diese Verwechslung, dass man also hier etwas verwechselt, das gibt es auch heute noch. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass wir ja relativ häufig erleben in der charismatischen Erneuerung das sogenannte Ruhen im Geist, dass Menschen also zu Boden fallen und plötzlich, fast wie eine Schwäche sie überkommt, dass sie nicht mehr aufrecht stehen können. Und relativ viele erleben in diesem Zustand eine ganz intensive Nähe Gottes und auch eine Bekehrung. Trotzdem gibt es vereinzelt Leute, die sagen, nein, also dieses zu Boden gehen, das kann nur vom Bösen sein. Das wissen wir mit aller Sicherheit, das kann nur vom Bösen sein. Und es sind davon nicht abzubringen, das immer und immer wieder zu behaupten. Vielleicht hat es der ein oder andere von Ihnen ja auch schon gelesen, solche Meinungen. Ähnlich ist es übrigens in der evangelischen Kirche gewesen. Da hat es schon 1906 die ersten Nachrichten gegeben, dass Menschen also solche Geisterfahrungen heute machen, dass sie in Sprachen beten. Und da hat es damals eine Versammlung gegeben, da haben die damals erklärt, nein, das ist kein Wirken des Heiligen Geistes, das ist ein Wirken der Mächte von unten, aus der Tiefe, also vom Bösen. Man kann also die Dinge, wenn man die Gabe der Unterscheidung nicht hat oder sich nur einbildet, man hätte sie, da kann man also schwer daneben hauen. Die frühe Kirche hat also diese Gabe ganz besonders dringend gebraucht. Es hat damals viele Wanderbischöfe gegeben, so wie Jesus von Ort zu Ort gezogen ist und gepredigt hat und wie das dann auch die Apostel taten, haben das immer mehr Menschen getan. Und jetzt konnte es natürlich passieren, dass solche Leute auch, dass sich da auch falsche Propheten drunter gemischt haben und Leute, die ihre Lehren verbreitet haben. Man sieht es in der Heiligen Schrift schon, dass Paulus davor warnt vor solchen Leuten. Und auch Jesus hat ja schon gesagt, dass nach seinem Weggang, es werden also falsche Christusse kommen und es werden falsche Propheten kommen. Und da gibt es eine sehr alte Schrift, eine der ältesten, die gleich nach den Evangelien entstanden ist, aber nicht in die Bibel aufgenommen wurde, die sehr lesenswerte 12 Apostellehre. Wer die also mal sich beschaffen kann, das würde ich Ihnen empfehlen. Da stehen sehr viele wichtige Dinge drin. Und da heißt es, man soll also unterscheiden, ob wer kommt, wenn da jemand kommt als Prophet oder als Wanderprophet, Priester, Wanderbischof, ob er wirklich aus dem Geist spricht. Zum Beispiel sagt man, man soll prüfen, ob er die Art des Herrn an sich hat. Das heißt also, wenn man ihm begegnet, ob man spürt, da ist der Herr in ihm gegenwärtig. Er spricht, wie der Herr gesprochen hat, und er handelt, wie der Herr gesprochen hat. Und das wird dann da ausdrücklich noch einmal gesagt, man soll prüfen, ob er selber das tut, was er sagt, was er verkündet. Denn wenn er anders handelt, dann ist er also ein falscher Prophet. Und auch, dass man prüft, ob die Früchte des Heiligen Geistes bei ihm sichtbar sind. Liebe, Freude, diese geistliche Freude, dieser Friede, Geduld, Langmut, Treue, Enthaltsamkeit. Zum Beispiel, wenn er sagt, ich habe jetzt in einer Vision gesehen, dass ihr mir einen wunderbaren Tisch bereitet habt mit köstlichem Essen und erwartet, dass jetzt seine Gastgeber ihm also alles auffahren. Da heißt es, also da können Sie sicher sein, dass der nicht aus dem Heiligen Geist ist, wenn er sich selber einen schönen Tisch bestellt und dann davon isst. Auch die Demut, ob er ein demütiger Mann ist. Zum Beispiel ist uns ja, glaube ich, allen aufgefallen, nach der Wahl von Papst Benedikt, diese große Demut, aus der er herausgesprochen hat. Sofort seine ersten Worte, die spürte man schon, diese Demut. Das ist also ein Teil, das ich bei anderen Menschen erkennen kann, aus welchem Geist sprechen sie. Jetzt gibt's aber noch einen weiteren wichtigen Punkt bei der Unterscheidung der Geister, nämlich, welche Antriebe sind denn in mir? Auch in mir können Antriebe sein, die von Gott kommen. Es können Antriebe sein, die aus meinem normalen menschlichen Existenz herauskommen, aber auch Antriebe, die von der Gegenseite herkommen. Und der große Meister, der hier bahnbrechend vorangegangen ist, das war Ignatius von Loyola, der so im 16. Jahrhundert damals gelebt hat. Er wollte ursprünglich ein großer Kriegsheld werden, ein Adel, spanischer Adeliger war er, sehr stolz und sehr überzeugt von sich, und er wollte also ein großer, angesehener, weltlicher Mann werden. Und da macht ihm also Gott einen Strich durch die Rechnung. Er wird bei einer Belagerung verwundet, liegt lange Zeit mit seiner Wunde im Lazarett, hat furchtbar Langeweile, fängt an, alle Ritterromane der damaligen Zeit zu lesen, die er überhaupt nur kriegen kann. Bis er das letzte gelesen hat, es ist nichts mehr da, alles schon durchgelesen. Und jetzt sieht er, aha, da gibt es noch ein paar andere Schriften, heiligen Legenden. Aus lauter Langeweile greift er zu den heiligen Legenden und da macht er eine ganz deutliche Erfahrung. Immer wenn er einen Ritterroman gelesen hatte, war er innerlich leer und hat geschaut, dass er möglichst schnell wieder was kriegt, um diese Leere zu übertäuben. Aber bei den heiligen Legenden ist es anders. Da spürt er, dass sein Innerstes angerührt ist und dass er diese innere geistliche Freude hat und dass er innerlich zur Ruhe kommt. Und dann sagt er sich, also offensichtlich will mir Gott zeigen, das eine soll ich tun, nämlich die heiligen Legenden lesen, und das andere, die Ritterromane, das soll ich sein lassen. Das war also seine erste Erkenntnis. Gott zeigt mir, was ich tun soll und was ich nicht tun soll. Er will mich dadurch führen, er will mich leiten. Und dann kommt der Ignatius auf eine ganz geniale Idee und sagt sich, wenn das so ist, warum muss ich immer erst den Roman zu Ende gelesen haben, um das rauszukriegen, ob ich ihn lesen soll oder nicht? Vielleicht kann mir Gott schon immer im Voraus zeigen, welcher Weg für mich der richtige ist. Und da kommt er auf die Idee, wenn er also zwischen zwei verschiedenen Wegen wählen soll, zum Beispiel soll er nach Paris zum Studium gehen, Theologie studieren, oder soll er eine Wallfahrt nach Jerusalem machen, dass er sich einen Tag lang diesen einen Weg ganz genau vorstellt, wie das Leben aussehen wird, wenn er also in Paris studiert. Und am anderen Tag stellt er sich genau das Gegenteil vor, wie es ist, wie es sich anfühlt, wenn er sich also auf den Weg nach Jerusalem macht. Und da verwendet er seine Fantasie ganz stark. Er stellt sich also vor, wie er losmarschiert, wie er schwitzt und wie es abends kalt wird und wie Unwetter kommen auch bei uns. Sie hören es vielleicht übers Mikrofon, ist gerade so ein Unwetter. Wie er da durchmarschiert, wie er schließlich über die Alpen steigt, wie er nach Genua kommt, wie er dort ein Schiff besteigt und dann in den Seesturm gerät und wie er schließlich nach Israel kommt, ins Heilige Land, wie er dort wieder zu Fuß marschieren muss Richtung Jerusalem, wie da Gefahr ist von Räubern, dass er überfallen wird. All das stellt er sich sehr konkret vor und hört dann in sein Inneres, welches Echo kommt. Kommt ein Echo von innerer Freude, trotz aller Schwierigkeiten, eine innere Freude, ja, das soll ich tun, oder kommt eher das Gefühl, oh, das ist doch nicht das Richtige, ich glaube, das Studium wäre jetzt für mich besser. Und wie gesagt, das wechselt er einen Tag, übt er sich ein Studium und fühlt hinterher, wenn ich da über meinen Büchern sitze und diese schwierigen lateinischen Vokabeln paugen muss, wie, was für ein Gefühl habe ich, und das andere Mal eben die Wallfahrt. Bis er ganz sicher wird, aha, ich spüre, bei dem einen spüre ich den Frieden und die Freude und beim anderen doch ein Stück Verlassenheit. Er nennt das Positive, nennt er Trost, und die negative Erfahrung Untrost. Er ist also untröstlich sozusagen. Er spürt, das war doch nicht das Richtige. Und in dieser Weise hat er dann später auch, wie er den Orden der Jesuiten gegründet hat, die ganze Regel hat er gewissermaßen immer vor Gott auf die Waage gelegt und geschaut, Herr, welche Waage senkt sich und welche steigt auf? Soll mein Orden zum Beispiel Klausur haben, wie das früher die Regel war bei den Orden, dass man also abgesperrt ist, oder soll er ohne Klausur leben? Sollen wir Besitz haben oder keinen Besitz wie die Franziskaner und die Dominikaner und so weiter? Immer wieder fragt er den Herrn, Herr, was meinst du, was ist für mich richtig und für meinen Orden richtig? Und so lässt er sich von Gott führen und zeigen den Weg, den Gott mit ihm und mit seinem Orden vorhat. Dazu muss man sagen, es gibt also dieses innere Gespür, oder man könnte es auch einen geistlichen Spürsinn nennen, wo ich spüre, hier führt mich der Geist Gottes, hier begegne ich dem Geist Gottes, hier begegne ich der Wahrheit, dem Weg, den ich gehen soll, und dort spüre ich, nein, das fühlt sich ungut an, da habe ich Schwierigkeiten und Bedenken. Man kann das beispielsweise, wenn diese Gabe, dieser innere Sinn in einem Menschen geweckt ist, den kann man zum Beispiel recht deutlich spüren, etwa beim Lesen der Heiligen Schrift. Wenn ich also da so besonders schöne Stellen lese, dass mein Innerstes anspringt, dass also hier eine Freude in mir hochkommt, fast sowas wie ein Jubel. Ja, das ist die Wahrheit, das ist das Richtige, auf das warte ich und das ist das Schöne. Und wie gesagt, wenn ich eben Dinge höre, die von Gott her nicht in Ordnung sind, dass ich spüre eine Unruhe, ich weiß nicht recht, also damit kann ich aber nichts anfangen, da stimmt irgendwas nicht. Manchmal weiß man noch gar nicht so genau, was da nicht stimmt, aber das innere Gespür ist schon da. Und gerade beim Negativen, da kann auch jeder von Ihnen das prüfen, nämlich ob er spürt, wie viel Verlogenheit heute in der Werbung ist oder überhaupt ganz allgemein auch im Fernsehen ist. Ein beachtlicher Teil unserer Fernsehsendungen sind heute von den Mächten der Finsternis gesteuert. Die stehen im Hintergrund. Und das sind eben so Sendungen, wo es Gewalt geht, wo die Leute sich anschreien, wo man sich nicht verstehen kann, wo man sich durchsetzen will oder gar wo Verbrechen und Gewalttat verübt wird. Dass das alles nicht vom Heiligen Geist sein kann, ist ja ganz sicher. Und da kann es auch dann vorkommen, zum Beispiel, wenn man weiß, dass in diesen Medien heute zum beachtlichen Teil eben die Gegenseite am Werk ist, nicht bei allen Sendungen, aber doch zu einem beachtlichen Teil, dann kann ich auch davon ausgehen, wenn das Fernsehen heute besondere Theologen immer wieder sprechen lässt, immer wieder ihnen das Wort gibt und sie lange vielleicht sogar alleine reden lässt, ohne dass jemand anderes widersprechen kann, dass solche Theologen nicht aus dem Heiligen Geist sprechen, das ist so gut wie sicher, denn das Fernsehen neigt ja dazu, zur Gegenseite, und deswegen lässt sie auch keinen sprechen oder nicht gerne jemand sprechen, der wirklich im Heiligen Geist spricht. Auch zum Beispiel die Schwierigkeiten, die Radio Horeb hatte mit der UKW-Frequenz, die haben auch einen geistlichen Hintergrund. Das ist also, solche Auseinandersetzungen, die sind nicht von ungefähr. Dieses innere Gespür, wo ist Gott am Berg und wo ist er nicht am Berg, ist für unsere Zeit heute ganz dringend notwendig, genauso wie es bei der frühen Kirche war. In unserer Zeit gibt es heute so viel Irrlehren. Ich habe übrigens schon mal auf meine Webseite hingewiesen. Ich habe ja dank meiner Jugend und meiner Enkelkinder habe ich auch eine eigene Webseite, www.gott-lebt.de. Da habe ich eine eigene Rubrik Irrlehren unserer Zeit, wo ich weiß nicht genau, wie viele Irrlehren aufzähle, die heute, wo also heute einwandfrei Dinge in aller Öffentlichkeit ausgesagt werden, die eindeutig nicht dem katholischen Glauben entsprechen, und trotzdem widerspricht man in der Öffentlichkeit nicht oder kaum. Es ist auch dann ein Problem, da hatten wir gleich zur Einleitung schon davon gesprochen, dass man von dieser ganzen Welt der Mächte, der guten Geister und guten Mächte und auch der bösen Mächte fast nichts mehr weiß.
Erstarrt, lässt vertraut, das auf deine Hilfe baut, deine Gaben zum Geleit. Lass es in der Zeit bestehen, deines Heils Vollendung sehen und der Feind an Ewigkeit. O komm,
Thema heute bei Credo: Unterscheidung der Geister, weg von mir, Satan. Dr. Hans-Martin Lochner aus Königsdorf hat uns hier eingeführt heute in das Thema und uns die wichtigsten Schwerpunkte auch ganz praktisch nahegebracht. Und ich habe jetzt auch bereits die erste Hörerin am Telefon. Ich begrüße Dorothea Kühne aus dem Sauerland. Grüß Gott.
Grüß Gott. Grüß Gott, Herr.
Grüß Gott.
Lochner,
ja?
Ich habe etwas, also meine Mutter und ich waren in Medjugorje gewesen und,
ja?
Und haben dort eine Teufelsaustreibung miterleben dürfen.
Ja.
Und wir sind Zeuge davon gewesen. Da kommt, es war gewaltig gewesen, eine Frau war in Schweiß gebadet und übergab sich. Die ganze Kirche fing an zu beten für diese Frau. Zum Abschluss hat sie gesagt: Jesus.
Ja.
Ja, was kann man da jetzt mal zu sagen? Für die Jugend auch mal so.
Es gibt oder gab im Bayerischen Rundfunk eine Sendung bei den Stationen, wo aus Italien auch solche Befreiungen gezeigt worden sind.
Ja, ja, ja.
Und es können Sie sogar im Miriam Verlag, kann man dieses Videoband sogar beziehen. Ich habe es selber zu Hause. Wie gesagt, direkte Besessenheit ist in Deutschland selten.
Ja.
Aber Angriffe vom Bösen sind häufig.
Ja, das wissen wir auch.
Ja.
Gut.
Dankeschön für den Hinweis.
Auf Wiederhören. Danke, Frau Kühne. Auf Wiederhören. Dann begrüße ich am Telefon Frau Maria aus Ruppolding. Grüß Gott.
Ja, guten Abend.
Guten Abend.
Herr Dr. Lochner, ich finde es also sehr, sehr interessant, was Sie heute alles erzählt haben. Aber ich finde diese Unterscheidung der Geister so dermaßen schwierig, haben Sie ja auch schon so anklingen lassen, weil ich letztens zum Beispiel in der Kirche auch gehört habe, da ging es auch um Dämonen, dass der Pfarrer selber eigentlich auch das eher so sieht, dass das keine Dämonen sind, sondern dass früher die Menschen halt geglaubt haben, wenn jemand halt sich verrückt benimmt, das sind halt böse Geister. Aber es kam halt sehr klar durch, dass das eigentlich nur eine Vorstellung ist, sozusagen, die es im Mittelalter oder eben noch früher mal gegeben hat.
Ja, das hängt mit der sogenannten Aufklärung zusammen, dass man so etwas seit 250 Jahren meint. Also diese ganze Übernatur kann es ja eigentlich so gar nicht geben. Das geht alles auf der Erde natürlich zu. Man kann alles berechnen und alles klassifizieren. Und solche Geister kann man ja nicht sehen, also gibt es sie auch nicht. Das ist ein bisschen primitiv gesagt, diese Einstellung. Und die ist natürlich auch in die Kirche eingedrungen, leider Gottes. Und unabhängig davon, ob wir es für wahr halten oder nicht, am laufenden Band gibt es Leute hier bei uns in Deutschland, die solche Angriffe vom Bösen erleben.
Und aber woran merken die das?
Das kann bis ins Körperliche gehen.
Ja.
Zum Beispiel habe ich mehrere Fälle gehabt, wo Leute plötzlich nachts aufwachen, weil sie eine Hand am Hals spüren, die den Hals ihnen zudrückt. Beispielsweise, oder wo ich es erlebt habe, in den Albträumen. Ich habe damals, das ist schon sehr lange her, da war ich ein junger Ehemann, bin ich immer wieder wach geworden mit so furchtbaren Träumen. Und ich habe mich dann immer geärgert und bin dann wieder eingeschlafen und die Träume sind weitergegangen. Mhm. Und da las ich mal in einem Buch, man soll davon ausgehen, dass da also irgendetwas einem nachts bedrückt. Ja, man spricht ja auch vom Alb zum Beispiel. Und man soll diese Macht ansprechen, das hätten die früheren Christen getan. Man soll sie ansprechen.
Richtig persönlich sozusagen.
Man soll sie ansprechen und sagen, im Namen Jesu befehle ich dir, dass du mich verlässt. Wie ich das damals gelesen habe, habe ich gar nicht recht gewusst, wem ich da was sagen soll. Das war für mich ganz fremd. Aber ich habe gedacht, naja, wie ich wieder wach geworden bin nach so einem Traum, habe ich gesagt, im Namen Jesu befehle ich dir, dass du mich verlässt. Und ich bin wieder eingeschlafen und siehe, der Traum hörte auf, ging nicht weiter. Und das habe ich, ja, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr lang getan. Und dann hörten die Träume überhaupt auf. Und jetzt habe ich ganz, ganz selten so einen Traum. Also, wie gesagt, das kann ganz unterschiedlich sein, wie, ja, zum Beispiel Depression oder, ja, ich habe mal eine Frau gekannt, die kriegte dann, die stand unter dem Einfluss einer solchen Macht, die ihr furchtbar zugesetzt hat, ihr Befehle erteilt hat, die sie ausführen musste und wo sie sich dagegen gewehrt hat und immer wieder ist ihr Widerstand zusammengebrochen. Ja, auch hinter den Süchten kann man oft annehmen, bei sehr schweren Suchten, dass da also auch so eine Macht am Werk ist. Und da reicht es eben nicht, wenn ich nur meinen eigenen Willen anstrenge. Gerade die Hörer, die das jetzt vielleicht hören, die anonymen Alkoholiker und ähnliche Gruppen haben in ihrem 12-Punkte-Programm ausdrücklich drinnen, um da frei zu werden, brauche ich die Hilfe von oben, wie immer man das, diese Hilfe bezeichnen will. Das ist also nicht konfessionell, aber Sie wissen, es braucht diese Hilfe. Ohne die geht es nicht.
Ja. Ich finde es halt deswegen auch so schwierig. Ich habe mir früher immer gewundert, warum Lucifer heißt, weil das doch eigentlich von Licht kommt. Und ja, ich mir immer vorgestellt habe, dass Lucifer doch sozusagen finster und dunkel sein müsste, wenn man sich so dieses gängige Höllenbild auch vorstellt. Aber Lucifer heißt ja Licht im Grunde. Also ist es deswegen so irritierend, weil das von der anderen Seite auch hell sein kann. Also strahlend, obwohl es ja, nicht von der guten Seite kommt.
Blendend. Also. Denken Sie an die Werbung, die verblendet uns ja auch. Ne?
Ja.
Und vor allem, er gilt ja als der höchste aller Engel, der aber eben seinerzeit von Gott abgefallen ist und das Licht, was er als besondere Gabe hatte, eben mit hineingenommen hat und jetzt dadurch Menschen verführen will.
Aha.
Vater der Lüge, ne?
Ja, ich hätte noch ganz viele Fragen, aber es müssen
Sie,
sicher noch andere auch
Sie
da.
Sie können mich ja mal anrufen.
Ja, wie kann man Sie denn erreichen? Haben Sie im Internet?
Ich habe ja meine Internetseite vorhin genannt.
Ja, aha,
www.gott-lebt.de. Dann schicken Sie mir eine E-Mail. Ja?
Oh ja, ich danke Ihnen vielmals.
Danke.
Guten Abend.
Guten Abend. Auf Wiederhören. Ja. Dann haben wir noch eine Hörerin in der Leitung. Grüß Gott, guten Abend.
Hallo.
Ja, grüß Gott. Bitte.
Aha. Also, Moment bitte. Aha. Ja, das mit Träumen, das habe ich auch erlebt. Und wie Sie das geschildert haben, wie das geschildert wurde, dass ich dem im Namen Jesu gewehrt habe. Und ich habe eine andere Frau einmal angetroffen im Krankenhaus, die hat auch einen ganz schlimmen Traum und sie war nicht mehr ins Bett zu kriegen. Ich habe dann die Hand auf sie gelegt, ganz still für sie gebetet und dann steht sie auf und sagt, ich gehe jetzt wieder schlafen. Da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass man im Namen Jesu auch für andere beten kann.
Ja, selbstverständlich. Das ist sehr gut, was Sie getan haben. Ja?
Aha.
Wir können über Gebet so viel helfen. Viel mehr kann er eigentlich da, wenn da jemand angegriffen wird, kann man ja sowieso nicht tun.
Mhm.
Aber durch Gebet kann man helfen und auch durch den Befehl kann man helfen. Man kann sie auch so helfen, dass man zum Beispiel sagt, im Namen Jesus sage ich mich los von dir, du Macht sowieso, du Macht der Angst oder was weiß ich, du Macht der Sucht und so. Ja? Das ist ein wirksames Mittel, im Namen Jesus sage ich mich los.
Ja, ich war ganz überrascht, dass das bei so einem normalen Menschen wie bei mir hilft. Ich habe immer gedacht, das müssen ganz heiligmäßige Menschen sein.
Ja, die meinen viele, aber in der Bibel steht nicht, den Heiligmäßigen werden diese Zeichen folgen, sondern es heißt ausdrücklich in Markus 16, denen, die glauben, werden diese Zeichen folgen. Es genügt zu glauben, und dann habe ich ja auch in der Firmung die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn ich mich wirklich unter den Schutz Gottes stelle, dann kann ich auch in diese Richtung beten.
Ich habe mich sehr gefreut, dass das geklappt hat. Damals.
Ja, das kann ich mir denken. Ja, tun Sie ruhig, wenn Sie solche Schwierigkeiten sehen, auch Kranke und Verzweifelte und so weiter, bieten Sie ihn immer wieder an, du, wenn du willst oder wenn Sie wollen, kann ich jetzt für Sie beten.
Aha, ja.
Sie können nur gute Erfahrungen machen.
Ja. Aha.
Danke für den Anruf.
Bitte sehr, wiederhören.
Danke, wiederhören.
Wiederhören.
Ja, vielleicht könnten wir noch ein bisschen ergänzen. Maria aus Ruppolding hat ja noch viele Fragen gehabt, aber Sie werden mir auch zustimmen, Dr. Hans-Martin Lochner, wenn ich vielleicht darauf hinweise, es ist ja ganz klar auch in der Lehre der Kirche verankert, eben, dass es außer den geschaffenen Menschen eben auch die geschaffenen Engel gibt. Das sind genauso Geschöpfe wie wir, aber eben reine Geistwesen. Ich denke sicher, da kann man auch im Katechismus der katholischen Kirche auch nachlesen. Und das ist nicht nur ein Teil, ein Abschnitt der theologischen Betrachtung in der Zeit des Mittelalters, sondern das hat Gültigkeit von Anfang an, von dem Zeitpunkt an, wie es geoffenbart worden ist, bis zum heutigen Tag.
Ja, ich denke da gerade an einen kleinen Bericht, den ich aus Amerika gehört habe. Da gab es im Vietnamkrieg einen Hauptmann, der mit seiner Kompanie jeden Tag, bevor sie ausgerückt sind, dem Psalm 91 gebetet hat, wo man sich bewusst unter den Schutz der Engel stellt. Ne, fallen auch 1000 zu deiner Rechten und 10.000 zu deiner Linken, dich wird es nicht treffen und so weiter. Diese Einheit ist, so wie in dem Bericht hieß, durch die ganzen Kampfhandlungen gegangen, ohne einen einzigen Verlust, ja sogar ohne Verwundung. Der Schutz von oben, der ist so wesentlich. Ich meine, auch die Autofahrer wissen das, also die gläubigen Autofahrer zumindest, ne? Wenn ich mich ins Auto setze, ich bitte immer um den Schutz von oben, dass ich gut wieder heimkomme. Und ich muss sagen, ich staune ja immer wieder, dass das wirklich klappt, und ich sage dem Herrn auch immer wieder Dank dafür.
Wir haben noch eine Hörerin, es geht sich noch knapp aus vor Sende Schluss.
Ja.
Ich begrüße Frau Riese Trakwieser. Grüß Gott.
Ja, guten Abend. Ich möchte ganz fest danken für die Sendung. Ein großes Vergelt Gott. Und ich möchte ein bisschen beitragen. Es ist doch, dass wir auch mit den Mächten der Finsternis, von den Mächten der Finsternis auch bedroht sind. Wir brauchen nur Heiligenbiografien lesen. Wir haben ja so viel, wenn man will, von Pater Pio oder von Pfarrer von Ars und so weiter und so fort. Die haben doch alle mit diesen Mächten sogar körperlich zu kämpfen gehabt. Also, denn wenn jemand noch erbeichten ist, käme mit großen Sünden oder vorher, dass Satan das nicht wollte, dass diese Seele ihm aus der Hand genommen wird. Also wir sollten viel mehr heilige Biografien lesen und viel mehr in der Bibel. Es heißt auch immer, allweil wieder, dass wir mit solchen Mächten auch zu tun haben. Es ist schade, dass die Kirche oder vielfach in der Kirche das halt alles verschwiegen wird und Menschen, die in solchen Nöten drinnen sein, die bedrängt sein von solchen Mächten, oft einmal gar nicht von Priestern nicht einmal ernst genommen werden. Also ich wollte nur das sagen und der Gott, vergelt's Gott.
Danke, das ist ein wichtiger Hinweis. Und es erinnert mich, wir hatten Island Ames kürzlich zweimal hintereinander in München. Und beim zweiten Vortrag sagte er mir, stellen Sie sich vor, gestern während des ganzen Vortrags, den ich gehalten habe, das war in der Kirche St. Capistran, bin ich ununterbrochen vom Bösen angegriffen worden. Der hat mich direkt am Reden gehindert. Ich hatte solche Schwierigkeiten gehabt mit dem Aussprechen. Manchmal ist mir direkt die Zunge am Gaumen kleben geblieben, sagte er zu mir. Wie gesagt, auch er ist ja einer, der früher in der falschen Richtung ging und ähnlich wie Paulus umgekehrt ist und dann so viele Menschen heute zum Herrn führen darf. Also, wer im Weinberg des Herrn arbeitet, ist ein Stück weit gefährdet, das ist ganz klar. Und deswegen ist es so wichtig, dass es sich immer wieder unter den Schutz Gottes stellt. Und der Hinweis, dass wir uns da an die Berichte der Heiligen halten sollten, der ist sehr, sehr wertvoll. Da kann man gar nicht genügend lesen und sich genügend informieren darüber. Mhm. Danke für diese Hinweise.
Danke auch Ihnen ganz herzlich, Dr. Hans-Martin Lochner, für die Gestaltung dieser Reihe, auch für die Gestaltung der heutigen Sendung. Herzlichen Dank und alles Gute nach Königsdorf. Auf Wiederhören.
Ja, und ich bedanke mich auch bei allen, die jetzt mitgewirkt haben, die angerufen haben, bei Ihnen, Herr Löschberger, und bei der Technik. Ihnen allen wünsche ich einen gesegneten Abend. So segne euch alle der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke. Auf Wiederhören.